Zeit oder vor allem vor einer gewissen Zeit mit den Jüngern unterwegs gewesen. Das hat uns sehr geholfen, in der Bibel wirklich praktisch zu sehen, wie Nachfolge aussieht. Und wir haben uns heute vorgenommen, einen Jünger euch vorzustellen, weil wir das etwas als sehr praktisch empfunden haben. Und zu Beginn würde ich aber gerne eine Geschichte vorlesen, wie der Jünger heute hätte aussehen können oder aussah vielleicht. Edward Kimball war ein schüchterner, leiser Typ. Er stand ganz gern in der zweiten Reihe, brauchte und wollte keine Aufmerksamkeit. Was er aber wollte und hatte, war ein Herz für Menschen und eine Liebe zu Jesus. Deshalb arbeitete er auch schon lange aktiv, in einer Chris Kimball sich auf dem Weg zum Schuhgeschäft Holtons machte. In diesem Schuhladen arbeitet D.L. Moody, ein einfacher, 19 Jahre alter Mann. Moody war vom Typ her etwas rau. Aber Kimball hatte sich fest vorgenommen, ihm von Jesus zu erzählen. Auf dem Weg zum Laden stellte er sich viele Fragen. Wann ist der beste Zeitpunkt? Soll ich es überhaupt tun? Wo soll ich es ansprechen? Was würden die Kollegen von Moody sagen? Lauter Fragen, die uns vielleicht auch kommen. Durch die ganzen Fragen im Kopf lief Kimball erstmal am Laden vorbei. Als er dann endlich drin war, beschloss er, es einfach zu tun. Moody war im Lagerraum und sortierte Schuhe. Kimball fand im Nachhinein, dass er sehr schlaff gesprochen hatte. Er konnte sich noch nicht mal an das erinnern, was er Moody konkret erzählt hatte. Aber es hatte Moody so getroffen, dass er Jesus in sein Leben eingeladen hat. D.L. Moody wurde zu einem der bekanntesten Evangelisten in Amerika und England. Zehntausende von Menschen haben ihm zugehört und durch ihn etwas von Jesus erfahren. Durch ihn wurden wieder andere ermutigt, loszugehen und von Gottes Liebe zu erzählen. Jesus hat ihn echt gebrauchen können. Und jetzt stell dir kurz die Frage, was wäre gewesen, wenn Edward Kimball vor lauter Fragen im Kopf an dem entscheidenden Nachmittag den Schuhladen nicht betreten hätte? Finde ich, ist eine sehr spannende Geschichte, wie durch einen kleinen, schüchternen Edward Kimball so etwas Großes dann indirekt entstehen kann. Und unser Jünger, den wir mitgebracht haben, ist ganz ähnlich. Ich habe 8 Eigenschaften euch mitgebracht. Und mal schauen, ob ihr nach den 8 Eigenschaften sagen könnt, wer der Jünger ist. Also ich werde dann im Anschluss die Frage stellen, wer war der Jünger? Und mal schauen, wer es als erstes von euch reingerufen bekommt. Unser Jünger war eigentlich zuerst ein Jünger von Johannes dem Täufer. Das heißt, er hatte zuerst Johannes nachgefolgt. Zweitens, er war ein Fischer. Er war wohnhaft in Kapernaum. Er war sehr engagiert und gleichzeitig aber auch ruhig und zurückhaltend. Er war nicht streitsüchtig und rücksichtsvoll. Wer könnte dieser Jünger sein? Ihr könnt es gerne einfach hineinrufen. Du nicht, Alma? Ja, der Andreas, genau. Wir haben vorhin schon von Petrus gehört. Jetzt sind wir beim Bruder von Petrus, beim Andreas angekommen. Ich habe euch zuerst erstmal ein paar Background, auch wieder dieses neue Deutsch, das ist Englisch, Hintergrund und Eigenschaften mitgebracht, um kurz zu verstehen, wer war dieser Andreas. Denn das, was wir über Andreas wissen, und das ist auch schon eine große Charaktereigenschaft von ihm, das wissen wir durch die Geschichten, in denen Petrus aufgetreten ist. Er ist oft immer so als die Nummer 2 hinter Petrus aufgetreten, deswegen steht auch oft drin Andreas, der Bruder des Petrus. Weil alle wussten, wer Petrus war, war eine ganz große Figur und Andreas war so der Bruder daneben. Die beiden, Petrus und Andreas, waren aber sehr gut befreundet mit den Brüdern Jakobus und Johannes, den Donnerbrüdern. Die haben zusammen gearbeitet als Fischer, das ist auch bestimmt gut bekannt. Und Andreas besuchte auch Johannes den Täufer in der Wüste. Und unter anderem war Andreas dabei, als Johannes Jesus sah und zu ihm gesagt hat, das ist das Lamm Gottes, den Gott gesandt hat. Genau das hat Andreas gehört, ist direkt losgerannt zu seinem Bruder Petrus und hat ihm Jesus verkündigt oder gesagt, hey, da ist jemand, da ist der Messias. Allerdings war er oft, wie ich bereits gesagt habe, im Schatten von Petrus. Genau, es ist manchmal ein bisschen schade, ich weiß nicht, wie es euch geht, habt ihr große Geschwister, ich habe eine kleine Schwester, ich hoffe, sie war nicht ganz so sehr im Schatten von mir. Eigentlich denke ich nicht, die hat auch sehr viel Charakter, also die hat es auf jeden Fall gut rausgeschafft. Aber Andreas, der war oft im Schatten. Allerdings hat man bei ihm nie Anzeichen von Eifersucht oder Ärger gespürt oder gelesen. Er war damit, hat sich damit engagiert. Und zwar hat es auch einen Grund, schließlich hat er ja Petrus zu Jesus geführt, ganz wie in der Geschichte, die ich am Anfang vorgelesen habe. Andreas bedeutet zudem männlich. Das heißt, so haben wir uns das gedacht oder das Büchlein, es ist kein Weichei gewesen, sondern er war männlich, er ist ein Mann, der ist im Leben gestanden, der sich auch gut in die zweite Reihe zurückziehen kann, der damit kein Problem hat. Das spricht auch von wahrer Größe, zu einem Führungsteam zu gehören und dabei aber nicht immer direkt nach vorne ranzupreschen, nicht im Vordergrund zu sein, sondern auch Aufgaben zu übernehmen, die wichtig sind, dass es vom Hintergrund gemacht wird. Um wieder im Deutsch-Englischen zu sein, Leader from behind, so heißt es hier, der Ermöglicher, der Sachen möglich macht, der nach vorne geht, ohne ganz vorne dran zu sein. Solche Leute fallen nicht auf, aber man merkt, dass diese Leute fehlen, wenn sie nicht da sind, die ganz viele Hintergrundaufgaben machen und Leute zu Jesus führen im Ruhigen, im Dunklen. Und Andreas bringt Gaben und Talente perfekt für Jesus ein. Das hat er geschafft. Und jetzt wollen wir noch ein Lied spielen als Zwischenspiel und danach geht es gleich weiter.
Ich darf jetzt den zweiten Teil übernehmen über den Jünger Andreas, den wir gerade schon ein bisschen kennenlernen durften. Ich bin dann übrigens der Stefan, der den Rest erzählen darf. Genau. Wir haben so gesehen und festgestellt, es gibt ja die vier Evangelien und jeder hat es so ein bisschen anders erlebt, gesehen, aufgeschrieben. Dem einen war das eine ein bisschen wichtiger, dem anderen, der hat vielleicht auf andere Dinge wieder Augenmerk gelegt. Und wir haben uns, ja immer, also ich habe mich so im Wechsel manchmal an Markus und manchmal an Johannes gehalten. Und ich werde es aber jeweils dazu sagen, welcher Text jetzt gerade, auf welchen Text ich gerade eingehe oder wer ein Stück immer vorlesen. Und wie wir gerade schon gehört haben, er war generell einer der ersten Jünger von Jesus und vorher ein Johannesjünger, ist also mit Johannes dem Täufer unterwegs gewesen, hat da mit anderen Menschen gesprochen zur damaligen Zeit schon, hat andere Leute schon kennengelernt. Und wie wir auch schon gehört haben, er und sein Bruder, in dessen Schatten er eigentlich immer stand, die waren gut befreundet mit Johannes und Jakobus, die auch Fischer waren. Und wie wir hier vorne sehen können, gab es so vier wesentliche oder markante Punkte oder Stationen auf diesem Zeitstrahl, wo Andreas entweder ein Stück weit direkt erwähnt wird oder wo er auf jeden Fall dabei war, die für ihn wesentlich waren. Das ging los zur Taufe von Jesus, da war er, dadurch er ein Johannesjünger war, mit dabei. Dann gab es so eine Begegnung zwischen den Johannesjüngern und Jesus kurz nach der Taufe. Das war dann einer der wichtigsten Punkte für Andreas in seinem Leben. Dann hat Elias gerade schon gesagt, er hat seinen Bruder, den Simon Petrus, zu Jesus gebracht. Das ist der dritte Punkt, ein wichtiger und wesentlicher Punkt. Und dann am Ende, oder ja, ich sage es mal, Ende von dem Zeitstrahl, aber Anfang von der eigentlichen Jüngergeschichte, wo Jesus ihn direkt in seine Jüngerschaft beruft. Und ich werde jetzt auf diese einzelnen Stationen ein bisschen genauer eingehen, vielleicht noch ein paar Dinge beleuchten, die wir ja so jetzt noch nicht gerade erwähnt haben oder über die man vielleicht auch sonst nicht ganz so sehr nachdenkt. Und da ist zum Ersten diese Taufe von Jesus. Das ist eine der eindrücklichsten Begegnungen wahrscheinlich für den Andreas in seinem Alltag gewesen. Und die steht in beiden Evangelien, einmal in Markus 1, die Verse 9 bis 11. Das ist die etwas kürzere und wesentlich zusammengefasste Form. Die würde ich kurz vorlesen. Und zwar steht da, also ich habe Markus schon so teilweise erlebt, er hat halt so Wert aufs Wesentliche gelegt, da wurde jetzt nicht großartig ausgeschweift oder so, von daher schreibt er kurz und knapp: Eines Tages kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie sich der Himmel öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkam und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Also so wie mir das, denke ich, auch manchmal als Deutsche gerne manchmal machen. So, das ist passiert und damit gut. Auf der anderen Seite steht es in Johannes 1 auch nochmal, dort etwas ausführlicher. Und auch das Stück würde ich euch gerne kurz vorlesen. Johannes 1, die Verse 29 bis 34. Am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er: Seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, bald nach mir kommt ein Mann, der größer ist als ich, denn er war da, lange bevor es mich gab. Ich kannte ihn nicht, aber um Israel die Augen für ihn zu öffnen, bin ich gekommen und habe mit Wasser getauft. Und er fuhr fort: Ich sah den Heiligen Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen und sich auf ihm niederlassen. Ich kannte ihn nicht, doch Gott, der mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir: Der, auf den der Heilige Geist herabkommen und sich niederlassen, der, auf den du den Heiligen Geist herabkommen und sich niederlassen siehst, ist der, den du suchst. Er ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun gesehen und deshalb bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Da merkt man schon, da hat es ein bisschen ausführlicher geschrieben. Dem waren halt noch so ein paar andere Dinge einfach aufgefallen oder wichtig, die mit zu erwähnen. Und man kann aber eigentlich davon ausgehen, dass Johannes Jesus schon irgendwie kannte oder da zumindest, weil die ja verwandt waren. Aber er hat es, wie wir gerade gelesen haben, erst verstanden, wer Jesus wirklich ist, als Gott ihm dieses Zeichen gegeben hat. Also er hat ihm schon vorher versprochen, es wird eines Tages jemand kommen, auf den siehst du den Heiligen Geist niedergehen. Und das soll das Zeichen sein, diese Taube, wie es hier beschrieben war, das ist Jesus, der Christus. Das ist der, den du suchst, das ist unser versprochener Retter. Und ja, nach dieser Begebenheit weist Johannes in der kommenden Zeit immer wieder Leute darauf hin: Hier, ich habe den jetzt wirklich endlich getroffen, ich habe den gesehen, der und der ist es. Der zieht hier durch die Gegend, der ist es. Das könnt ihr mir glauben, Gott hat mir das gesagt und er hat mir dieses Zeichen gegeben. Das ist der Christus, den wir suchen, auf den wir warten. Und ich finde es so ganz am Rande, aber wenn es heute nicht um den Johannes den Täufer gehen soll, trotzdem den wichtigen Punkt, den wir vielleicht auch für uns in unseren Alltag mitnehmen können. Er hat etwas erkannt und gibt es weiter. Ich fand es vorhin cool, ja, macht es wahrscheinlich am Anfang regelmäßig, wenn ihr irgendwie in eurer Woche was erlebt habt, was erkannt habt, irgendwie ja, eine Begegnung mit Gott, mit Jesus hattet oder euch ja einfach was auf dem Herzen liegt, dass ihr euch da austauscht, dass ihr das weitergebt, dass ihr das nicht für euch behaltet. Und so war das auch bei ihm hier. Er hat was erkannt, er hat erkannt, dass Jesus der Messias ist und ihm war das wichtig, das weiterzugeben. Und einer, der da dabei war, weil es ja einer seiner Jünger war, so ein Johannes-Jünger, war halt der Andreas, um den es uns heute eigentlich gehen soll. Und da sind wir dann schon an dem zweiten Punkt auf dem Zeitstrahl, was so nach der Taufe von Jesus abgelaufen ist. Und das ist das Stück aus Johannes 1, die Verse 35 bis 39. Und da steht: Am nächsten Tag stand Johannes an der gleichen Stelle und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Als Jesus vorüberging, blickte Johannes ihn an und rief aus: Seht hin, dieser ist das Lamm Gottes. Da wandten sich seine beiden Jünger um und folgten Jesus. Jesus schaute sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was wollt ihr? Fragte er. Sie antworteten: Rabbi, das bedeutet Meister, wo wohnst du? Kommt mit, dann werdet ihr es sehen, sagte er. Und ja, das ist so die erste Begegnung, da war der Andreas dabei. Und Jesus kommt dort am nächsten Tag vorbei wieder und Johannes spricht dort aus, wie es auch schon in den ersten Versen mal stand: Seht, das ist das Lamm Gottes. Und das hat in dem Andreas irgendwas ausgelöst. Da hat es schon an dem Tag, also hier steht ein Tag davor, vielleicht war es auch ein paar Tage davor, das. Also in der Bibel liest man das ja immer so hintereinander weg, aber man verwechselt, oder mir geht es auch oft so, dass man gar nicht richtig einschätzen kann, wie viel Zeit da vielleicht dazwischendrin vergangen ist. Auf jeden Fall, er kommt wieder Und da sagt Johannes, das ist das Lamm Gottes. Und da ist der Andreas dabei. Und in ihm löst es irgendwie was aus. Genau, hier stand jetzt, es waren noch zwei andere dabei. Ich weiß gar nicht, ob es in einer anderen Übersetzung war oder in dem Heft, was wir hatten. Da steht auf jeden Fall, dass Andreas da auch mit dabei war, dass der das also gehört hat. Und einfach auf diese Worte hin, das, was es in ihm ausgelöst hat, steht dann, ja, und sie drehen sich um und laufen ihm einfach nach. Sie folgen ihm. Der sagt hier, dass der dort gerade vorbeiläuft, das ist das Lamm Gottes. Und es reicht denen schon, um ihm nachzugehen. Ob es nun einfach die Ausstrahlung war, die Jesus vielleicht hatte, dass er dort vorbeigelaufen ist und einfach, ja, es gibt ja so Leute, die haben einfach eine besondere Ausstrahlung, dass es daran gelegen hat, dass die mit einmal überzeugt waren, ihm nachzulaufen, oder ob es vielleicht doch mit der Aussage, mit diesem Lamm Gottes zu tun hatte oder irgendwas anderes sie bewegt hat, aber sie haben beschlossen, ihm nachzugehen. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auch manchmal so dieses Gefühl kennt, irgendwas überzeugt euch oder ihr wisst selber gar nicht so richtig, ja, es fühlt sich irgendwas einfach richtig an, es fühlt sich irgendwas überzeugend an und man fühlt sich da hingezogen oder man will mehr davon wissen, man geht auf die Suche nach bestimmten Dingen. Es ist jetzt heutzutage eher seltener, dass jemand durch die Straßen läuft und einfach so eine Ausstrahlung hat, dass man dem hinterhergehen kann, oder man hat auch selten Zeit, einfach mal jemanden hinterher zu spazieren. Aber einfach so Dinge in unserem Alltag, wo man sagt, das interessiert mich jetzt, da will ich mich mehr damit beschäftigen. Alleine daran sieht man, dass die Jünger auch, ich sage es mal, nur Menschen waren. Die hatten einfach ein Interesse und die sind dem hinterhergegangen. Und dieses Nachfolgen ist ja nicht nur ein körperliches Hinterhergehen, so wie es hier in der Bibel klingt, sondern es ist eine bewusste Einstellung, eine Überzeugung. Ich weiß zwar noch nicht genau, was mich dazu bewegt oder was mich daran jetzt interessiert, aber ich bin davon überzeugt, dass es was Gutes ist, dass es was Gutes für mich ist und deshalb will ich da dranbleiben. Und so ist es ja auch irgendwie, wenn man Christ wird. Ich weiß nicht, ob alle von uns hier vielleicht so durch die Familie oder so Christ geworden sind oder vielleicht auch jemand einfach so dazugekommen ist. Ja, dieses Gefühl, bei Jesus was entdecken zu können, vielleicht oder noch gar nicht alles zu wissen, aber man hat diese Überzeugung, es kann was Gutes werden für mich. Und durch verschiedene Begegnungen mit Jesus in unserem Leben, in unserem Alltag, er begegnet uns immer wieder, kann es eine gelebte Beziehung werden. Eine Beziehung, wo man dann so feststellen kann, das war jetzt nicht einfach so oder nicht einfach Zufall oder Schicksal. Hier hat mein Glaube mir gerade irgendwie weitergeholfen. Gerade in Jugendkreisen merkt man das immer wieder, wenn man so die Jüngeren, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber ich höre es immer wieder, ja, und da war dann die Prüfungszeit oder eine riesige Arbeit und eigentlich hatte ich selber noch übelst viel zu tun. Und dann habe ich eigentlich eine Krise gekriegt und kurz vor der Arbeit habe ich noch ein Gebet gesprochen und dann bin ich da eigentlich ganz gut durchgekommen. Und das finde ich einfach cool, wenn junge Leute schon solche Erfahrungen machen können, weil das bestärkt dann auch diese Überzeugung, dass sie, selbst wenn die jetzt vielleicht nicht aus einem christlichen Elternhaus kommen, aber sowas prägt ja eine Beziehung zu Jesus, wenn man ihn einfach immer wieder erleben kann. Und wenn man ihm nachfolgt, dann ist es ja nicht irgendwie eine kurze Entscheidung oder eine kurze Wegbegleitung. Ich probiere das mal aus, wie man es bei manchen Artikeln so kennt. Sie dürfen 2 Wochen probieren und wenn es ihnen nicht gefällt, dann schicken sie ihn halt zurück. Wenn man sich für Jesus entscheidet, dann ist es ja eine langfristige Angelegenheit. Und da geht es dann in die letzten 2 Verse. Wo Jesus sich umdreht, also mitkriegt, dass sie ihm nachlaufen und sie einfach fragt, was sucht ihr? Oder warum lauft ihr mir jetzt hinterher? Klingt erstmal nach einer ganz banalen Frage. So. Also wenn mir jemand eine ganze Weile hinterherlaufen würde, würde ich wahrscheinlich mich auch irgendwann umdrehen und fragen, hier, kann ich Ihnen helfen oder so? Suchen Sie was? Aber umso mehr man drüber nachdenkt, kann die Frage schon richtige Tiefe haben. Was sucht ihr? Und vor allem, wenn Jesus das sagt. Man könnte das auch formulieren wie, glaubt ihr wirklich, dass ich jetzt Antworten habe, weil ihr mir hinterherlauft? Warum folgt ihr mir? Was sind so eure Beweggründe, mir hinterherzugehen? Denkt ihr, es lohnt sich, mir hinterherzugehen? Und ähnlich einfach ist aber auch die Antwort der Jünger. Wo wohnst du? So, er fragt, was sucht ihr? Sie antworten, wo wohnst du? Aber beides kann so eine Tiefe haben. Zum einen, ja, denkt ihr wirklich, ich habe Antworten. Auf der anderen Seite, wo wohnst du? Wir heute, ja, wir haben die Bibel, wir konnten die schon mehrmals, wenn wir das wollen, von vorne bis hinten durchlesen. Wir wissen über Jesus Bescheid, wir wissen, wo Jesus heute ist. Die damals haben es vielleicht wirklich einfach nicht gewusst oder vielleicht stark auch schon doch dieses Interesse da drinne. Wo wohnst du? Ich will in deiner Nähe bleiben, ich will in der Umgebung bleiben, um immer mehr von dir mitkriegen zu können. Und daraufhin antwortet Jesus einfach, kommt und seht, kommt mit und lasst euch einfach drauf ein. Lasst euch überraschen, wo ich wohne, wo ich mich aufhalte, was ich euch zu erzählen habe. Wenn man jemandem hinterherläuft, dann ist es ja, oder gerade in dem Fall, soll es ja jetzt nicht darum gehen, dass man sich die ganze Zeit auf dem Weg dann nur anschweigt. Jesus hat ja auch erzählt. Und die haben das aufgenommen und seine Worte aufgesaugt. Und da fordert sie einfach heraus, so eine Entdeckungsreise anzutreten. Diese Entdeckungsreise mit ihm, was hält er noch so bereit, was hat er zu erzählen, was können sie vielleicht auch für ihr eigenes Leben noch lernen. Er fordert sie so ein bisschen auf, verlass das Bekannte, verlass dein gewohntes Umfeld und lass dich auf diesen oder auf den Platz ein, wo ich bin, sagt Jesus. Dort, wo ich bin, lass dich drauf ein, mir nachzufolgen. Da wussten die noch nicht, was so auf sie zukommt, ob es immer einfach wird, ob sie jeden Abend ein festes Dach über dem Kopf haben oder so. Aber Jesus hat sie herausgefordert und sie haben diese Herausforderung angenommen. Sie sind auf diese Entdeckungsreise mitgegangen. Wenn wir heute Jesus nachfolgen, können wir trotzdem relativ sicher sein, dass wir abends wieder nach Hause dürfen und ein Dach über dem Kopf haben, weil Nachfolge passiert für uns heute vor allem im Herzen. Und da geht es dann ein Stück weit drum, nicht unsere eigenen Ansichten irgendwie so oder versuchen, Jesus an unsere Ansichten anzupassen, das, was wir so im Blick haben und dass wir dann vielleicht am Ende wollen, dass Jesus uns so ein bisschen nachfolgt, dass wir unsere Pläne haben, Jesus trotzdem gerne nachfolgen wollen und es dann so auf einen Nenner bringen, dass er vielleicht bei unseren Absichten schon dabei ist und uns da unterstützt. Aber dass es schon auch schön wäre, wenn am Ende das rauskommt, was wir uns erhoffen. Es soll darum gehen, dass unsere Absichten da zurückgesteckt werden, wenn wir nachfolgen und dass es am Ende darauf hinausläuft, dass wir Jesus die Ehre geben können. Denn wenn wir uns darauf einlassen, ihm nachzufolgen, seine Absichten für uns sind prinzipiell, bin ich der Überzeugung, eh immer besser, als wir uns es selber ausmalen könnten. Also wir können uns zwar Pläne machen für unser eigenes Leben und da Jesus mit einbeziehen, aber ich versuche immer wieder in meinem Alltag mich zu ermahnen, wenn es wirklich gut werden soll, dann gebe ich es Jesus hin, sage, was grob daraus werden müsste oder sollte, aber gebe mir trotzdem auch Mühe, das einfach abzugeben an ihn. Und daher auch so die Frage an euch, welche Beweggründe zur Nachfolge hast du vielleicht? Was sind so bei dir Sachen, wo du lieber sagst, also ich brauche da Jesus schon, so als Unterstützung, aber mein Ziel sollte trotzdem am Ende rauskommen? Oder wo ist es so, Jesus, ich habe hier und hier, das habe ich vor oder das ist vielleicht mein Problem, mach mal was draus und benutze mich dazu. Also benutze mich, dass es umgesetzt werden kann, aber sei du der Ausgangspunkt. Geht es darum, unsere Ziele zu erreichen, dass wir vielleicht auch zu einem Stück weit Ehre kommen, oder geht es darum, dass am Ende Jesus die Ehre gebührt? Wir gehen weiter auf unserem Zeitstrahl. Wir haben es vorhin schon gehört, Andreas war eigentlich immer jemand ein bisschen aus der zweiten Reihe. Er stand ein bisschen im Schatten seines Bruders. Und um den geht es jetzt auch. Er ist losgegangen, Andreas, ich kann das auch noch kurz vorlesen, das sind die Verse 41 und 42 aus Johannes. Da steht, sofort suchte er seinen Bruder Simon auf und erzählte ihm, wir haben den Messias gefunden, das bedeutet den Christus. Dann nahm Andreas Simon mit zu Jesus. Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, doch du wirst Kephas genannt werden. Das bedeutet Petrus oder Fels. Ich finde es cool, dieses sofort suchte er seinen Bruder. Andreas ist zwar jemand, der in der zweiten Reihe steht, der jetzt nicht nach vorne preschen muss und irgendwas bewirken muss oder sofort zur Tat schreitet, aber ihm war es wichtig, jemanden von seiner Entdeckung zu erzählen. Er hat das entdeckt, dass Jesus der Messias ist und ist losgegangen. Er ist losgegangen, weil er es irgendjemandem erzählen will. Wir kennen das vielleicht so von kleinen Kindern. Ich weiß nicht, wer von euch noch so kleine Kinder hat. Wenn die irgendwas Spannendes entdeckt haben und wenn das nur ein glitzernder Stein ist oder so, dann kommen die und dann müssen die euch das erzählen. Die sind einfach begeistert davon, was die da gerade entdeckt haben, was die gefunden haben. Und so ähnlich war das im Herzen von Andreas. Er hat da was entdeckt, er wusste, das ist was Großes und er ist losgegangen, um das jemandem zu erzählen, nahe zu bringen. Und er konnte das einfach nicht für sich behalten, er wollte das auch nicht für sich behalten, also ist er losgezogen. Und er platzt auch gleich mit den Worten herein, wir haben den Messias gefunden. Nicht irgendwie, grüß dich und wie geht's und was hast du heute so gemacht? Hat quasi die Tür aufgemacht mit den Worten, ich habe den Messias gefunden. Und alleine weil er das sagt, sieht man ja, dass er da schon davon überzeugt war. Er hat es kurz vorher erst gehört, aber er hat es gespürt und war der Überzeugung, Jesus ist der Messias. Es war so ein Glaubenssatz, einfach diese Überzeugung, das auszusprechen, ich habe den Messias gefunden, ich bin mir dessen sicher. Also hat Andreas in dem Moment zwei Dinge vorgefunden. Als erstes, Jesus hat ihn als Messias erkannt und dann seinen Bruder. Und den hat er auf direktem Weg mit zu Jesus geschleppt. Da hat er nicht jetzt erst groß erzählt, hier, und wir haben ja gestern schon gesehen und dann heute nochmal oder irgendwas. Oder er musste ihn auch nicht großartig überzeugen. Hast du nicht Lust? Willst du nicht mal mitkommen? Wir können vielleicht am Morgen gehen oder so. Da gab es nichts. Der ist heimgekommen, hat gesagt, pass auf, so und so, ich habe ihn gefunden und du kommst jetzt mit. Da hat er gar keine Zeit, sich zu wehren. Und das ist einfach eine coole Eigenschaft. Andreas war zwar jemand aus dem Hintergrund, aber ihm war es wichtig, dass andere Leute Jesus kennenlernen. Und solche Leute, finde ich, brauchen wir auch heute immer wieder, die jetzt nicht wie ich zum Beispiel hier vorne stehen oder wie vorhin der Elias, die predigen können, die Gottes Wort weitertragen. Wir brauchen auch immer wieder die gerne kommen, die sich das anhören und überzeugt sind. Das wäre auch was für meinen Nachbar zum Beispiel aus meiner Straße, die da dahinter sind, denen das Herzensanliegen ist, andere davon zu überzeugen, mitzubringen. Und so einer war Andreas. Der hat andere Leute mitgebracht, der hat andere Leute motiviert und als allererstes seinen Bruder. Und was dann draus geworden ist, haben wir vorhin auch schon mal gehört. Sein Bruder war so einer, der ist dann nach vorne gestürmt, der hat Dinge in der Hand genommen, da ist teilweise vielleicht einmal handgreiflich oder lauter geworden, aber alles nur durch seinen Bruder, der ihn da mitgeschleppt hat. Und dann der vierte Punkt auf dem Zeitstrahl, Jesus beruft Andreas richtig. Da ist jetzt wieder so ein kleiner Unterschied, ich habe das in Johannes mal gesehen, da geht es so fließend ineinander über. Bei dieser Begegnung von gerade, wo er dann Simon mitgebracht hat, geht es so ein bisschen ineinander über. Das wird dann auch noch erwähnt, dass weitere Jünger, also Philippus und Nathanael, dort aufgenommen werden. Aber dieses richtige Berufen, das stand in Markus 1 relativ schön. Von daher habe ich euch an die Stelle noch mitgebracht. Das ist Markus 1, Vers 16 bis 20. Und da steht, eines Tages, als Jesus am Ufer des See Genezareth entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas. Hier haben wir es wieder, es wird erst Simon erwähnt und dann Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz aus, denn sie waren Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Nicht weit davon entfernt sah Jesus die Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes. Sie saßen in einem Boot und flickten ihre Netze. Auch sie forderte er auf, mit ihm zu kommen. Und ohne zu zögern ließen sie ihren Vater Zebedäus bei den Tagelöhnern im Boot zurück und gingen mit ihm. Wie ich es gerade schon sagte, in Johannes geht das alles so ein bisschen hintereinander weg, ineinander über. Hier steht jetzt zum Beispiel eines Tages, also das könnte ein paar Tage später gewesen sein. Jesus läuft auf jeden Fall nochmal dort lang und er sieht die beiden. Und geht einfach auf sie zu und sagt, hier, kommt mit mir. Ihr habt das letzte Woche schon mal, da ist mir Andreas hinterhergelaufen. Kommt doch einfach mit. Wenn ihr wirklich sehen wollt, wo ich wohne, oder wenn ihr mehr davon wissen wollt, was ihr ersucht, dann kommt doch einfach mit mir mit. Und wir gehen ja oft davon aus, dass die Jünger vielleicht direkt ab der ersten Begegnung so mit Jesus mitgegangen sind oder vielleicht auch schon große Männer des Glaubens waren. Aber wir haben ja gerade schon festgestellt, bei denen hat es manchmal ein bisschen gebraucht. Die haben sich vielleicht noch nicht gleich entscheiden können oder ja, sich erstmal Gedanken drüber gemacht. Aber das ist ja was Menschliches. So, die mussten genauso im Glauben wachsen. Denen musste dieses Feuer im Herzen oder diese Wissbegierigkeit musste immer größer werden. Das war nicht von jetzt auf gleich da und die sind, so wie man das manchmal liest, so hintereinander weg. Sie sind aufgestanden und mitgegangen, so wie es auch jetzt gerade stand. Aber hier stand ja auch kurz davor eines Tages. Also das zählt, das war damals so. Sie haben ihn wieder getroffen, oder sie haben, ja, er ist vorbeigelaufen, sie haben ihn wieder getroffen und sie aufgefordert mitzukommen. Aber die hatten ja vorher auch schon mal eine Begegnung. Und so ähnlich kann das auch für uns heute sein. So, wir müssen nicht jede Idee oder jede Frage, die uns aufkommt, muss nicht sofort beantwortet sein. Manches braucht einfach ein bisschen Zeit, um zu reifen, um ja, in uns aufzugehen, groß zu werden. Bei manchen ist es auch einfach gut, wenn man da erstmal eine Weile drüber nachdenkt, betet, vielleicht auch Freunde aus der Gemeinde, aus dem Freundeskreis fragt oder ja, die auch mit bittet, darum zu beten. Ganz egal, was das ist. Man hat oft so Leute, wo man sagt, ja, darüber rede ich gerne mit dem oder da habe ich vielleicht mit jemand anders Kontakt, der mir da gut weiterhelfen kann. Aber es war bei den Jüngern einfach so, dass die nicht von jetzt auf gleich große Männer des Glaubens waren. Aber die mussten noch viel lernen. Und Jesus hat die vielleicht sogar mehrmals aufgefordert. Er hat ja einmal gesagt, kommt einfach mit und seht. Und hier war es jetzt halt so weit, dass er wieder mal hingegangen ist und gesagt hat, Jungs, kommt doch einfach mit. Und das war der Moment, wo sie dann wirklich aufgestanden sind, wo sie ihm hinterhergegangen sind. Und manchmal ist es auch, dass man so für gewisse Aufgaben ja berufen wird oder ja, dass man irgendwas entdeckt hat oder meint, entdeckt zu haben, wie ich es gerade schon meinte, wo man aber nicht ganz sicher ist, was man jetzt so davon halten soll. Und man kann sich auch mal unsicher sein. Vielleicht waren sich auch die Jünger damals unsicher, ob es jetzt richtig ist, mit Jesus mitzugehen. Oder vielleicht haben sie ja doch mal kurz ein bisschen gezweifelt. Eigentlich wohne ich ja noch bei meinem Vater, die Donnerbrüder hier, die eigentlich ihrem Vater mithelfen sollten bei der Arbeit. Ja, vielleicht hatten die so Zweifel, obwohl sie überzeugt waren, dass das mit Jesus auf jeden Fall Zukunft hat, dass sie von dem noch viel lernen können, dass es ihr Lehrer sein kann. Es kann trotzdem sein, dass die Zweifel hatten oder Fragen noch offen geblieben sind. Und so geht es uns auch heute manchmal. Mir zumindest. Aber ich weiß manchmal nicht, ja, der Gedanke, den ich da gerade hatte oder eine gewisse Aussage oder vielleicht auch manchmal eine Bibelstelle, die ich noch nicht ganz verstanden habe. Ja, was soll das jetzt heißen oder bringt mich das vielleicht sogar ein bisschen ins Straucheln mit dem, was ich vorher gedacht habe. Wichtig ist aber, damals wie heute, sie sind ihm gefolgt. Sie sind aufgestanden und ihm nachgegangen. Sie haben sich nicht von ihrer vielleicht noch restlichen Unsicherheit zurückhalten lassen, sondern sie sind aufgestanden und ihm nachgegangen. Und für uns ist es heute wichtig, selbst wenn wir mal irgendwo zweifeln oder straucheln, dass wir nie aufhören, Jesus nachzufolgen. Ich sagte am Anfang schon mal, Jesus hat gute Pläne für uns, oftmals auch bessere, die wir selber machen könnten. Und selbst wenn wir mal ins Schwanken geraten oder Fragen haben, die sich eine ganze Weile hinziehen und für uns nicht gleich zu beantworten sind, ist es wichtig, dass wir nie aufhören, ihm nachzufolgen. Das wünsche ich ja euch. Ja, wenn Zweifel oder Ablenkung aufkommt, dann nicht davor wegzulaufen oder eine Krise zu kriegen, sondern einfach dran zu bleiben und Jesus um Antworten zu bitten. Ich würde noch ein Gebet sprechen und dann gab es auch zu der Geschichte, die der Elias vorhin angefangen hat, vorzulesen, noch ein Abschluss, ein Ende dazu, was er dann noch vortragen würde. Aber ich würde auch schon noch beten. Herr, und ich danke dir, dass wir uns in deinem Namen versammeln dürfen und ich danke dir, dass du ja schon damals Leute berufen hast in deine Nachfolge, die von Jesus lernen durften, die zwar ihre eigenen Sorgen und Probleme hatten, aber die erkannt haben, dass du der Retter bist und die sich dann entschlossen haben, dir nachzugehen. Und so kannst du uns das persönlich immer wieder schenken, dass wir immer wieder bereit sind, dir nachzufolgen, dass wir uns immer wieder dazu entscheiden und dafür entscheiden, an dir dran zu bleiben und nie irgendwie den Mut verlieren, auch wenn es mal kompliziert wird oder wenn wir irgendwas nicht verstehen, sondern dass wir, auch wenn wir vielleicht nicht die Leute sind, die in der ersten Reihe stehen wollen, sondern lieber so ein bisschen zurückhaltend sind, dass wir dranbleiben an dir, dass wir uns von dir immer wieder bewegen lassen, dass du uns bewegen darfst und dass wir dann auch Zeichen und Ermutigung für andere Leute sein dürfen. Und so segne uns noch diesen Nachmittag, segne die Gemeinschaft. Und ja, ich lege dir einfach hin, dass, was wir jetzt erzählt haben, dass das Gute, was wirklich von dir kam, dass es in den Herzen bleibt, dass wir das mit in diese Woche nehmen können und dass das, was nur von uns dazu gedichtet wurde, dass du das einfach wegfallen lässt, sondern dass dein Wort in uns aufkeimen kann. Amen.
Um mit Kimball zu schließen, von dem wir am Anfang gehört haben, lese ich jetzt noch, auch Kimball wurde gebraucht, obwohl er der leise, unauffällige Typ war. Genauso wirst auch du gebraucht. Gott selbst möchte dich gebrauchen und dafür wird er dich auch segnen. Ich finde es immer wieder einen sehr schönen Zuspruch, dass auch wir Leiseren, die lieber kochen als reden, dass auch wir genauso sehr gebraucht werden wie so große Petrus-Typen.